Die Medienkrise in Österreich ist nicht nur ein Problem für die Menschen, die dort arbeiten. Sie gefährdet den Journalismus und damit die vierte Gewalt im Staat, also als jene, die den Gesetzgebern, der Verwaltung und der Justiz kritisch auf die Finger schauen sollten. Über diese Entwicklung und was er dagegen unternehmen möchte, spreche ich jetzt mit Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Schauen wir uns aber zunächst gemeinsam an, wo es denn hakt in der Branche und welche Probleme derzeit auf die österreichischen Medienhäuser zukommen.
That's been attacked the way you've been attacked.
Joe Rogan ist einer der einflussreichsten Podcaster und Influencer weltweit. Ein Auftritt bei ihm kann wahlentscheidend sein.
Last week I did one of her last shows, I think. Maybe Thursday or Friday. That was a big deal being on Oprah.
Rogan ist kein Journalist, ist und will gar nicht seriös und faktenbasiert sein. Sein YouTube-Kanal boomt trotzdem. Über 20 Millionen Menschen sind Abonnenten. Rogan ist kein Einzelfall. Der jährlich erscheinende Reuters Digital News Report zeigt, erstmals sind in den USA mit 54% Social-Media-Kanäle Informationsquelle Nummer 1. Sie haben damit sämtliche traditionelle Medien überholt. Die Wissenschaftler Talesh Thomas und Josef Trappel arbeiten an dem Report regelmäßig mit.
Die Verschiebung ist dramatisch und die Verschiebung beschleunigt sich auch ständig. Das bedeutet, dass für viele Menschen die Informationsaufnahme nicht mehr dadurch passiert, dass sie die Tagesschau schauen, regelmäßig Fernsehen schauen oder eine Tageszeitung lesen, sondern vor allem jüngere Menschen sich dadurch informieren, dass sie in den sozialen Medien darauf warten, dass die Nachrichten zu ihnen kommen.
In Europa ist es noch nicht so weit, der Trend aber derselbe.
Wenn ich in der Früh in die Arbeit fahre, lese ich in der Früh die Nachrichten am Handy.
Insta und Facebook, hauptsächlich, ja. Also großtags heutzutage halt online über Instagram.
Ansichten merke ich meistens über TikTok und generell Social Media.
Zeitungen, ja, das ist heutzutage ja, irgendwie Vergangenheit fast, ne, kann man sagen.
Es ist ein Kampf um Aufmerksamkeit. Doch Social Media und traditionelle Medien befinden sich in einem unfairen Wettbewerb. Grund 1. Die digitalen Plattformen haften nicht für ihre Inhalte. Egal, ob der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj vermeintlich kapituliert.
Ich rate euch, legt die Waffen nieder.
Oder ob bei einem Regierungstreffen von Macron, Merz und Starmer ein vermeintliches Kokaintütchen auf dem Tisch liegt. Es war dann doch nur ein Taschentuch. Bei TV-Sendern, Zeitungen und Radio wären solche Falschinformationen Straftaten. Die Social-Media-Plattformen lassen diese Lügen und Falschmeldungen zu und haften auch nicht dafür. Der zweite Grund, warum digitale Plattformen eine Gefahr für echten Journalismus sind, sind Algorithmen. Wer auf Social Media sichtbar sein will, muss eigentlich ständig liefern. Zugespitzter, härter, schneller, radikaler als die letzte Nachricht. All das widerspricht seriöser journalistischer Arbeit. Gerade wegen dieser Zuspitzung erreicht Social Media aber immer mehr Menschen. Und damit wandern auch immer mehr Werbegelder dorthin, auch in Österreich. Mittlerweile lukrieren die digitalen Plattformen auch bei uns mehr Werbegelder als die klassischen Medien. Im Jahr 2024 bekommen österreichische Medienhäuser rund 1,9 Milliarden Euro vom Werbekuchen. Digitalplattformen bereits mehr als 2,5 Milliarden. Die Redaktionen stehen also auch unter finanziellem Druck.
Das heißt, sie werden immer weniger in den Redaktionen, müssen immer mehr Kanäle bedienen. Und da gibt es echte Qualitätsprobleme häufig, weil vielfach nicht mehr geleistet werden kann, was guter Journalismus an Zeit und Energie und Faktenkontrolle leisten muss.
Das dritte große Problem: Die digitalen Plattformen haben ein de facto Monopol. Es geht um Alphabet und Meta. Zu Alphabet gehören unter anderem Google und YouTube, zu Meta Facebook, Instagram und WhatsApp. Gemeinsam kontrollieren die beiden Konzerne fast 90% des digitalen Raums. Sie bestimmen, was, wer, wann zu sehen bekommt und das weltweit.
Sie müssen
müssen sich ja vergegenwärtigen, dass wir diese Monopoltendenzen, die wir gerade in den digitalen Medien haben, die hatten wir niemals irgendwo in der analogen Welt. Und übrigens würden wir dasselbe ja auch dort zurückweisen. Also wir wollen nicht Willkürherrschaft und wir wollen nicht Monarchie, ja, sondern wir wollen Pluralismus und Demokratie.
Aber warum soll es schlimmer sein, wenn Fernsehen, Zeitung und Radio verdrängt werden, als wenn es in anderen Branchen kriselt, etwa der Landwirtschaft? Ist das Mediensterben nicht einfach nur Gejammere?
Wenn keine Informationen vorliegen über das Verhalten von politischen Akteuren, dann ist die Entscheidung, die politische Entscheidung beispielsweise in Wahlen zwingend schlechter als in einem Zustand, wo die Medien die Menschen gut informieren über das Verhalten der Akteure der letzten 4, 5 Jahre, der letzten Legislaturperiode. Das macht einen Unterschied, ob die Medienindustrie leidet oder ob die Landwirtschaft leidet. Denn die Landwirtschaft hat keine Auswirkungen auf die demokratische Meinungsbildung und damit sozusagen auf die Wahlen.
Eine Lösung könne nur über Gesetze und Regulierungen erfolgen. Darin sind sich Expertinnen und Experten einig. Marktmacht begrenzen, Monopole zerschlagen, Haftung verlangen. Die Politik müsse stärker und schneller handeln.
Wir haben die schlimmste Bedrohung der Pressefreiheit seit der Entstehung der Bundesrepublik und es regt sich eigentlich kein erkennbarer Widerstand irgendwo.
Herr Babler, Game Over war hier als letzte Frage zu lesen. Jetzt, wenn man eine Umkehr noch schaffen will, dann kann man entweder die Plattformen stärker in die Pflicht nehmen oder die Medienhäuser stärker unterstützen. Ich möchte über beide Varianten mit Ihnen sprechen und mit den Plattformen beginnen und hier mit einem sehr konkreten Beispiel. Wenn wir heute ein Fake-Video zeigen, wo wir Sie eine Wahlempfehlung für Herbert Kickl aussprechen lassen, dann werden Sie uns zu Recht verklagen. Es wird für uns Konsequenzen haben. Wenn so ein Video in den sozialen Medien, auf irgendwelchen digitalen Plattformen auftaucht, dann bleibt das im Regelfall ungestraft. Warum kann man nicht auch diese Plattformen für die Inhalte, die sie verbreiten, zur Rechenschaft ziehen?
Ja, genau für das arbeite ich auch. Ich finde das für eine wahnsinnige Ungleichbehandlung und vor allem auch demokratiepolitisch gefährlich, dass es keine Verantwortung gibt von Plattformen für die Inhalte, die sie in die Welt hinausschießen, mit dramatischen Auswirkungen. Das wäre jetzt nicht die dramatischste Auswirkung, aber mit wirklich ganz gefährlichen Auswirkungen auf Demokratien, auf das Staatengefüge, auf Prozesse, auf Teilhabe, vor allem aber das Recht der Menschen auf gute und geprüfte Information. Deswegen mache ich auch Druck, wo es geht, mit einer riesigen Geschwindigkeit, weil ich denke, Politik ist gefordert, hier zu schützen, nämlich Medien zu schützen, klassische, traditionelle Medien, die angewiesen sind, die Informationen immer zu überprüfen, wie sie rausspielen, für den Inhalt auch tatsächlich, wie Sie sagen, verantwortlich sind. Und ich finde, man muss mit einem hohen Tempo hier vorgehen und das mache ich auch.
Und wenn Sie sagen, Sie arbeiten dafür, dann heißt das, Sie wollen, dass soziale Plattformen die gleichen medienrechtlichen Richtlinien bekommen, wie es klassische Medien haben.
Genau, wir sehen auf der europäischen Ebene, dass wir beispielsweise den Digital Service Act haben. Das ist ein Grundgerüst eigentlich, in die Basis geben könnte, aber er ist zu wenig stark. Es gibt keine Handhabe gegen die Probleme, die Sie beschrieben haben. Das heißt, ich fordere und habe das schon gemacht beim ersten informellen Rat, wo ich jetzt war, dass wir eine europäische Lösung brauchen und wenn nicht, muss man sich nationalstaatliche Maßnahmen überlegen, wohl wissend, dass es sehr schwer ist, aber es ist demokratiepolitisch vor allem wichtig.
Sie haben jetzt im Dezember das Forum Medienverantwortung abgehalten, wo Sie geladen haben, verschiedene VertreterInnen von digitalen Plattformen. Können Sie uns sagen, wer da dabei war und welchen Eindruck Sie hatten, insofern, wie sehr sich die Ihrer Verantwortung bewusst sind?
Ich glaube, mein Eindruck ist, dass Sie die Vertreter der großen Plattformen in zweierlei Hinsicht präsentieren. Erstens hören wir Rückmeldungen, dass dort, wo sozusagen auch complained wird und wo man sich beschwert darüber, oft überhaupt keine Antwort, keine Ansprechpartnerin, kein Ansprechpartner da ist, ist das Erste. Das Zweite ist, sie schalten sehr stark auf eine proforma Eigenverantwortung, weil sie ja eh in ihren Geschäftsbedingungen stehen haben, beispielsweise am Mindestalter und vieles andere. Aber es geht schon um die großen Fragen, die Sie sagen, dass Sie nicht bereit sind, anzuerkennen, dass klassische, traditionelle Medien schon für Inhalte verantwortlich sind, die sie produzieren und die großen Plattformen das eben nicht tun. Und das ist heute für gefährlich und da muss die Politik die Regeln setzen.
Aber wer konkret war bei diesem Treffen dabei und wer weist sozusagen Verantwortung von sich?
Naja, Verantwortung von sich weisen ist eigentlich überhaupt kein Problembewusstsein haben. Das sind große internationale Konzerne, die natürlich Geld verdienen wollen über ihre Monopolmacht, die vorher im Beitrag auch schon war, über die Algorithmen, die natürlich auch zu guten Werbeeinnahmen führen, wenn die Reichweite so hoch wird, dass wir gar nicht steuern können, was mit uns eigentlich passiert als Konsumentinnen und Konsumenten. Die haben ein wirtschaftliches Interesse, sie haben ein Machtinteresse, sie haben ein globales sozusagen Monopolinteresse in diesen Fragen. Also insofern braucht es die Politik, die ihnen die Regeln aufsetzt.
Aber Herr Babler, Sie wollen uns nicht verraten, mit wem konkret Sie gesprochen haben.
Es waren Meta-Vertreter beispielsweise auch bei diesem Treffen dabei. Und wir haben sie konfrontiert damit. Aber Konfrontation ist das eine. Und ich bin aber schon dafür, dass man Politik so versteht, dass man gestalten und nämlich eingrenzen und auch schauen, was wir machen müssen. Einfach mit einer großen Geschwindigkeit übrigens.
Sie sagen jetzt, Sie sind mit Nachdruck dahinter. Bis wann glauben Sie, dass es hier eine europäische Regelung geben wird, die diese Plattformen tatsächlich stärker in die Pflicht nimmt? Weil die Zeit drängt, das wissen wir alle.
Die Zeit drängt und ich bin sehr froh, dass dieses Bewusstsein einfach sehr schnell schon da ist, dass wir eigentlich alle daran arbeiten, wir national sogar parallel dazu, falls das mit Europa zu langsam wird, schauen, was für Nischen können wir auch nationalstaatlich lösen. Wir wissen schon, wo der Player sozusagen auf einer internationalen Ebene sitzt, aber nachzudenken. Und ich gebe Ihnen ein Stichwort, was auch sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang und worin ich nach vorne gegangen bin auf der europäischen Ebene, ist der Schutz der Kinder beispielsweise in diesen Fragen, wo wir auch eine Geschwindigkeit brauchen, wo wir auch national gleichzeitig parallel daran arbeiten, Regelungen zu finden.
Ein ganz wichtiges Thema, da kommen wir aber noch ausführlich dazu im Laufe des Gesprächs. Ich hätte noch gern einen Zeitrahmen.
Ja, ich bin bei jeder Sitzung, bei jeder Vorbereitung der Sitzung tagtäglich mit meinem Team bemüht, nach vorne zu gehen.
Aber Sie haben noch keine Vorstellung, bis wann es hier
muss wahnsinnig schnell sein. Denkt man doch zurück, was man alles verschlafen hat damals bei Meta an sich, also Facebook-Urgeschichte, an demokratischer Kontrolle, an Transparenz, an Konsumentenschutz sozusagen als Konsumentinnen und Konsumenten. Aus dieser Lehre muss die Politik auch auf internationaler Ebene ihre Lehre ziehen. Das heißt, so schnell mit einer richtigen hohen Priorität, das ist wirklich eine Frage der Demokratie.
Jetzt sind wir uns, glaube ich, einig, so wie wir jetzt aufgestellt sind, bringen die sozialen Medien, die klassischen, massiv unter Druck. Wir haben das im letzten Jahr gesehen. Namhafte Häuser, die Kleine Zeitung, der Standard, die Presse, das Red Bull Medienhaus, auch wir mussten Stellen abbauen. Und das AMS berichtet, dass es noch nie so viele arbeitslose JournalistInnen gegeben hat wie aktuell. Wie wollen Sie denn jetzt nun konkret den Medienhäusern helfen, damit die wieder wirtschaftlich lebensfähig sind und fähig sind, Journalismus zu machen?
Das erste Mal einzugreifen bei den Plattformen, dass die auch Regeln bekommen, die traditionelle Medien ja aus gutem Grund oder aus ihrem Selbstverständnis heraus haben, nämlich Qualitätsjournalismus, Recheck von Daten, auch Überprüfen, Verantwortlichkeit von Inhalten. Erste Geschichte. Zweite Geschichte, dass wir jetzt in Österreich ja schon viel Geld auch investieren bei Medien, 80 Millionen, die wir zur Verfügung stellen, auch Medien, um Qualitätsjournalismus auch betreiben zu können. Das bauen wir sogar nochmal aus jetzt mit einer sehr schnellen Förderung, was den Vertrieb anbelangt, also frisches Geld, das heuer schon zur Auszahlung kommt, zusätzlich. Und wir machen eine ganz wichtige Geschichte, nämlich, dass wir versuchen, gerade junge Menschen sind sehr stark auf Plattformen unterwegs, dass wir dieses Abo für digitale Konsumation von Qualitätsmedien, qualitätsproduzierten Inhalt für junge Menschen ausbauen und gleichzeitig die Medienkompetenz stärken. Man darf das nie isoliert sehen. Wir haben gesellschaftlich einen Auftrag, alles zu tun, auch in der Neuordnung der Qualitätsförderung für alle Medien, darauf zu achten, dass Qualitätsjournalismus stattfinden kann und zweitens aber gleichzeitig auch Tools einzubauen, die ermöglichen, dass wir mit Medien gemeinsam in Österreich auch die Kompetenz von Menschen, dass sie besser geschützt sind, dass sie schneller kennen, wenn da sozusagen Algorithmus dahinter stehen, dass sie kompetenter mit Medien umgehen können. Das alles in einem Paket. Und wir arbeiten, während ich hier sitze, ja gleichzeitig auch mit meinem Team auch daran, dass wir das schnell umsetzen.
Sie haben jetzt schon angesprochen, die neue Medienförderung soll stärker an Qualitätskriterien festgemacht werden. Das lassen Sie im Moment von einem Team von Expertinnen und Experten arbeiten, weil Sie gesagt haben, Sie möchten das nicht politisch entscheiden. Trotzdem sind Sie Medienminister. Mich würde schon interessieren, was macht für Sie Qualität im Journalismus aus?
Ja, die Freiheit jeder einzelnen Journalistin und Journalistin, den Zeit, den Raum und auch die Freiheit zu haben, Dinge zu recherchieren und auch zu ermitteln sozusagen in einem Verfahren, wo ja viele Faktoren manchmal in einer Geschichte drinnen stehen, zu bewerten. Sie braucht Zeit, sie braucht auch die Ressourcen dazu. Das ist sozusagen das, von wo ich auch den freien Journalismus denke, wenn ich über Medien spreche. Und gleichzeitig müssen wir den Medien die Möglichkeit geben, auch mit einer Förderung, die machen wir deswegen, auch in dieser schnellen Transformation mithalten zu können. Und gleichzeitig muss man sich als Politik um die erstgenannten Dinge kümmern, dass man auch die Plattformen in ein Regelwerk bringt, weil alles andere, Sie haben es im Beitrag auch schon gehört, führt zu einer Verschiebung der Medieneinnahmen, verschärft nochmal die Situation. Also ich bin froh, dass wir mit so viel Druck hier vorgehen. Das wird bitter notwendig, auch in Österreich, einmal diese Prioritätensetzung zu haben.
Sie haben auch gesagt, Sie sind dagegen, dass es so einen politischen Inseraten-Wildwuchs gibt. Das möchten Sie zurückfahren, das haben Sie auch schon zurückgefahren. Die Bundesregierung hat im letzten Jahr deutlich weniger Inserate in Medien, in heimischen Medien geschaltet. Was aber für die heimischen Medien auch ein großer finanzieller Schlag war. Sind diese Kürzungen nicht ein weiterer Nagel im Sarg österreichischer Medienhäuser?
Ja, darf ich es nochmal zusammenfassen, was wir gemacht haben? Ich habe gesagt, dieser Inseraten-Wildwuchs tut der Demokratie nicht gut. Wir erinnern uns ja alles zurück. Ich finde es nicht gut, dass Medien sozusagen einen Druck ausüben, vielleicht, dass sie Inserate bekommen und dann hat es Parteien gegeben, die wir alle noch verinnerlicht haben, die sie sozusagen dann Inserate geschalten haben in Millionen und dafür gute Schlagzeilen bekommen haben. Das tut der Demokratie nicht gut.
Vielleicht nennen wir es beim Namen für die, die sich nicht mehr erinnern können. Also Sie sprechen an die Inseratenaffäre von ÖVP, die allerdings noch gerichtsanhängig ist. Also es gibt da noch ein System.
Aber niemand findet das in Österreich gutes System. Aber gleichzeitig schießen wir frisches Geld dazu. Das heißt, wir investieren sogar mehr in den österreichischen Medienstandard. Weil ich stehe dafür, wir brauchen unabhängige, vielfältige Medienlandschaft, die ja die Kraft hat, diese Transformation zu bewerkstelligen. Wir wollen, dass es Mittel gibt für die Qualitätsförderung, für Qualitätsjournalismus. Wir wollen, dass es Geld auch gibt, wenn wir über Medienkompetenz sprechen, da müssen wir sie gemeinsam anstrengen. Ich weiß auch, dass auch die klassischen Medienhäuser großes Interesse haben, mitzuwirken daran, dass Medienkompetenz im Allgemeinen steigt. Und wir stützen in schwierigen Geschäftszweigen, wie beispielsweise bei der Zustellung von Printmedien, weil wir wissen, dass das wirklich ein Punkt ist, der entscheidend ist.
Also das ist diese angesprochene Vertriebsförderung.
Aber ich werde nicht ein Minister sein, der entscheidet, ob eine Berichterstattung gut oder schlecht ist. Das würde der Politik nicht empfehlen. Darum eine unabhängige Expertinnengruppe, die das gut vorbereitet.
Die das entscheidet. Jetzt war aber vor allem der Boulevard, die Boulevardmedien waren nicht sehr begeistert von diesen Kürzungen und das haben Sie auch zu spüren bekommen persönlich. Wir haben ein paar Beispiele vorbereitet, die ich Ihnen zeigen möchte. Glauben Sie, dass hier bewusst gegen Sie Stimmung gemacht wird?
Ich mag nicht einmal kommentieren. Ich stehe auch politisch dazu, dass es unabhängige Medien geben, die auch berichten können, wie sie das selber entscheiden in ihren Redaktionsstuben, in den Chefredaktionen. Also da werden sie von mir kein kritisches Wort hören. Aber man sieht natürlich, dass es ein Systemwechsel ist, der einigen vielleicht nicht so behagt, aber ich finde ihn für wichtig für unsere Zuseherinnen und Zuseher, für die nächste Generation. Also wenn wir das sozusagen nicht auf guten Konsens zwischen den Medien und auch den Förderungen, das ist ja Steuergeld, das wir da verwalten, hinbringen. Also ich glaube, das wäre ein Riesenfehler. Ich bin sehr froh, dass wir das angehen, Qualitätsjournalismus, Vielfalt zu fördern, aber auch die Eigenständigkeit zu fördern.
Sie sagen, Sie wollen es nicht kommentieren, aber tatsächlich ist es so, dass sowohl die Umfragedaten der SPÖ als auch Ihre persönlichen im Moment nicht gut sind. Auch hier möchten wir kurz was herzeigen. Glauben Sie, dass diese Negativberichterstattung, über die wir gesprochen haben, dafür verantwortlich ist, die ja so weit geht, dass sie auch sagt, die SPÖ würde unter einem Ex-SPÖ-Chef und Ex-Kanzler Christian Kern besser dastehen?
Ja, eine Woche später war eine Umfrage, wo das dann wieder revidiert worden ist, eine andere, wo das dann nicht so war. Ich mag das überhaupt nicht kommentieren. Ich arbeite mit der Regierung, um die wesentlichen Dinge in Österreich nach vorne zu bringen, mit einem guten Team. Ich habe da Verantwortung übernommen, bin überzeugt, jetzt wo wir sehen, dass die Maßnahmen greifen, dass man eingreift in Bereichen Energie, Lebensmittel, Wohnen, dass wir sehen, die Teuerung gedrungen, dass wir sehen, wir haben zum ersten Mal dreimal hintereinander positive Prognosen, Erhöhung gehabt im Wirtschaftswachstum, und wir sehen, wir liefern, dass es eine bessere Versorgung, ein Gesundheitssystem wieder gibt, dann sind auch die Fragen ganz anders und auch die Zahlen ganz anders. Man darf sich da nicht verunsichern lassen über Umfragen, die manchmal in einer Woche sozusagen ganz andere Zahlen hergeben.
Ich will gar nicht so sehr auf die Umfrageergebnisse, sondern eher über die Berichterstattung drüber eingehen, nämlich auch diese Ablösegerichte, die da plötzlich geschrieben wurden. Stört Sie sowas, wenn Sie das Gefühl haben, da wird Unwahres berichtet oder haben Sie es nicht so wahrgenommen?
Schauen Sie, wir haben eine Aufgabe übernommen in einer sehr schwierigen Situation. Wir haben gewusst, dass das keine leichte Zeit wird, dass es sehr schwierige Aufgaben gibt in so einer riesigen Abwicklung eines Budgetdesasters der Vorgängerregierungen. Das ist das, auf das wir uns fokussieren. Das hat die SPÖ gemeinsam auch so beschlossen, in die Regierung wieder einzutreten. Ich habe die SPÖ nach knapp 8 Jahren wieder in die Regierungsverantwortung in einer der schwierigsten Zeiten dieser Republik budgetär gesehen und auch in vielen anderen Bereichen geführt. habe ein super Team ausgewählt. Das war auch meine Verantwortung, mein gutes Team auszuwählen, und so arbeite ich. Und ich lasse mich sozusagen nicht aus der Fassung bringen. Und wir haben gesehen in der Vergangenheit, was hier mit Umfragen und der Berichterstattung passiert. Aber das ist nicht meine Ebene. Ich habe Politik als Verantwortung.
Also Medienkritik hören wir von Ihnen nicht?
Nein, überhaupt nicht. Ich schaue, dass Medien so berichten können, wie sie das für gescheit finden. Was ich schon mache, ist strukturell Medien auch zu stärken in dieser Transformation, mit Medienkompetenz auf Qualitätsjournalismus zu setzen.
Sie wollen diese Medienförderung neu aufstellen, haben wir schon gesagt. Und Sie haben zu Beginn des Jahres und auch letzte Woche, glaube ich, nochmal betont, dass Sie es bis Ende des Monats präsentieren wollten. Haben Sie schon einen Termin? Wann wird es die geben?
Wie gesagt, wir arbeiten Tag für Tag dran. Sobald es was zu präsentieren gibt, das Hand und Fuß hat, werden wir das tun. Wichtig ist die Stoßrichtung. Und Sie haben gesehen, wie schnell wir sind. Auch die Vertriebsförderung wird heuer schon ausbezahlt. Wir sind dran an der Fragestellung der Kompetenz für junge Menschen mit Digital-Abo. Das sind einige Medien, müssen erst Konzepte auch dazu entwickeln, muss man fairerweise sagen. Und in der großen Qualitätsförderung sind wir schon sehr weit. Also ich bin sicher, dass wir in den nächsten Wochen schon was präsentieren können und nicht erst am Ende des Jahres.
Okay. Weil für die Medien drängt die Zeit. Kommen wir vielleicht noch einmal trotzdem zurück auf Ihre Auseinandersetzung mit dem Boulevard. Sie haben sich dagegen gewehrt, öffentlich gewehrt, und zwar ausgerechnet auf TikTok. Da zeigen wir auch kurz her, wie das ausgesehen hat.
Hast du gewusst, dass ich angeblich 14 Millionen Euro an Fake News bezahle? Ich auch nicht, aber ich habe es lesen müssen. Herzlich willkommen zu einem neuen Format, kein Blabla mit Andi Babler. Regierung zahlt... Megaskandal. Regierung zahlt 14 Millionen Euro an Fake News. Dazu natürlich ein prominentes Bild von mir dazu. Und ich mag euch jetzt mal aufklären, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir bekämpfen Fake News, indem wir Qualitätsjournalismus fördern. Deswegen ordne ich die Medienförderung neu.
Jetzt haben Sie selbst Ende Dezember über Social Media gesagt, hochemotionalisierende, radikalisierende, gewaltvolle und frauenfeindliche Inhalte werden aus aller Welt ins eigene Zuhause getragen. Ihre Einschätzung zum Thema soziale Medien. Warum wollen Sie auf TikTok zwischen all diesen Inhalten selbst vorkommen?
Ja, weil es notwendig ist, die Informationsquellen zu nutzen. Wir müssen ja, wir wissen ja eigentlich aus den Studien, dass wie viele Menschen sozusagen auch fast ausschließlich im jüngeren Bereich, viele davon oder auch in der älteren Generation, nur mehr sich in diesen Räumen aufhalten. Das heißt, wenn man etwas zu sagen hat, wenn man etwas richtigstellen will, wenn man etwas vorstellen muss, muss man diese Informationskanäle nutzen. Ist aber nicht die politische Frage, was man sozusagen vom Regelwerk hält. Also das muss man schon gescheit auseinanderhalten. Wie Sie wissen, kämpfe sozusagen, um den Medien mehr Resilienz zu geben in Österreich, mehr Chancen zu geben, zu realisieren in dieser schwierigen Situation. Deswegen auch neue Förderungen in zig Millionenhöhe zusätzlich, und das bei einer Zeit, wo wir eigentlich in anderen Ressorts schwere Einsparungen auch hinnehmen müssen, gleichzeitig alles zu tun. Aber das ist eine Frage der Informationspolitik, das muss man einfach tun. Ich gebe genauso Pressekonferenzen, sitze jetzt gerade bei Ihnen im Studio, in traditionellen Medien. Logischerweise machen wir das. Sie werden das auch in Zukunft von mir hören. Und politisch vertritt der Konzept, dass klassische, traditionelle Medien eine gute Überlebenschance und eine gute Zukunftschance haben. Das ist eine politische Position von mir, hat aber nichts mit der Informationsbreite zu tun, ob in einer Pressekonferenz oder auf einem Social-Media-Kanal kommuniziere. Das ist einfach in der Politik wichtig, dass man seine Meinungen auch dorthin bringt, wo viele Menschen noch überhaupt nicht kritisch hinterfragt habe, was da passiert.
Kommen wir auf das Social-Media-Verbot zu sprechen. Das haben Sie selbst schon thematisiert, dass es Ihnen wichtig ist, vor allem junge Menschen vor den Inhalten zu schützen, die dort eben verbreitet werden. Ihr Parteikollege Jörg Leichtfried hat im Gespräch mit der Krone gesagt, Ziel sei ein Verbot in Österreich noch im heurigen Jahr. Auch Sie haben vorhin gesagt, dass Sie, wenn es auf europäischer Ebene nicht schnell genug geht, sich vorstellen können, dass man das schneller macht. Wie lange wollen Sie denn auf eine europäische Lösung warten, bis Sie in Österreich aktiv werden?
Wir haben politische Demokratien, die miteinander auf dem Tisch sitzen und Dinge sozusagen auch demokratisch verhandeln. Mir geht es um die Geschwindigkeit, um die Prioritätensetzung. Ich habe nicht umsonst in Europa sozusagen auch eine Rolle übernommen, vorzubrechen, weil ich glaube, dass das eines der größten Probleme demokratiepolitisch aus der Kindersicht ist. Wir wollen nicht Kinder strafen, wir wollen Kinder schützen und gleichzeitig auch die Eltern sozusagen schützen und die Plattformen in die Verantwortung nehmen. Nicht die Kinder und nicht die Eltern, sondern wir wollen die Plattformen in Verantwortung übernehmen. Und wir haben gesagt, wenn das zu lange dauert, dann müssen wir auch nachdenken über Altersbeschränkungen im Social-Media-Bereich. Weil wir wissen, was hier mit unseren Kindern passiert, wie ungeschützt sie manchmal sind. ja, dass wir heuer noch vorgehen. Der Jörg Leichtfried hat als Staatssekretär gesagt, das ist ein Thema, wo er sozusagen auch eine starke Meinung dazu hat, die sozusagen auch in meine Richtung geht. Aber ich bin natürlich verantwortlich als Medienminister zu sehen, wann das zu lange dauert. Wir sind, einige Staaten gehen ja auch schon voran, in diesen Fragen auch Nationalmaßnahmen zu treffen.
Aber kann ich mich als Mutter von zwei Kindern, die genau in dem Alter sind, dass es sie betrifft, darauf verlassen, dass bis Ende des Jahres so ein Verbot im Gesetz steht?
So schnell es geht. Ich kann nicht alles vorwegnehmen, aber Sie wissen bei mir, und ich glaube, das spürt man auch, dass mir das Anliegen ist. Wir denken nach über die Frage der Radikalisierung, über Gefährdung, über Terrorismus, wo wir ja feststellen, wie schnell das manchmal geht, sozusagen über den Algorithmus auf Kanäle und auf Videos zu kommen, auf Schnittbilder, die nicht gut sind. Ich sage es Ihnen als Betroffener sozusagen, wenn ich nachdenke, was jetzt gerade mit Mädchen in diesem Land, mit jungen Mädchen passiert, was sie dann innerhalb von wenigen Minuten, wie der Algorithmus sie auf sehr problematische Inhalte bringt, was ihre eigene Wahrnehmung über ihren Körper anbelangt, was dann zu Essstörungen, zur Selbstbeschädigung des eigenen Körpers führt, dass wir einen Auftrag haben, Kinder zu schützen. Aber nicht die Kinder sozusagen zu bestrafen oder die Eltern, sondern die Strafen müssen dort und die Verantwortlichkeit bei den Plattformen. Und das ist meine Stoßrichtung. Und Sie können mir glauben, das ist eine der großen Fragen, wie wir möglichst gut unsere Kinder schützen dafür. Mhm.
Frankreich hat sich da ein bisschen konkreter festgelegt und gesagt, ganz konkret nach den Sommerferien soll es ein Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige geben. Spricht was dagegen, sich da anzuhängen?
Na, eigenständig natürlich, wenn wir nationale Maßnahmen haben, müssen wir es in Österreich beschließen. Aber ich habe dieselbe Stoßrichtung, so schnell es geht, unsere Kinder zu schützen. Das ist unverantwortlich, was hier Plattformen in unsere Kinderzimmer spielen. Ich mag auch die Eltern nicht sozusagen verantwortlich machen. Ich mag, dass die Plattformen verantwortlich sind. Das ist ein wichtiger Punkt in dieser Diskussion, der mir sehr wichtig ist. Die können nicht einfach sozusagen diese Problematiken in unsere Kinderzimmer bringen und sie völlig abputzen. Das funktioniert nicht und da werden wir unsere Kinder schützen.
Australien hat seit 10. Dezember so ein Social-Media-Verbot. Ja. Die haben es an den Plattformen festgemacht, ganz konkret an Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube, X, Reddit und Twitch. Wir haben jetzt mit einem australischen Jungjournalisten gesprochen, weil es uns auch interessiert hat, was das bringt. Und der hat sich eben mit dem Leben von digitalen Leben von jungen Menschen auseinandergesetzt. Und sein Fazit schauen wir uns gemeinsam an.
Ich stimme zu, dass es gefährliche Inhalte auf Social Media gibt. Da sind wir uns alle einig. Aber diese Inhalte werden durch das Verbot nicht entfernt. Das Verbot richtet sich nur gegen die großen Plattformen. Alternative Plattformen wie Lemonade, die nicht verboten sind, gehen seit dem Verbot im App Store durch die Decke. Das ist ein Problem, weil solche Apps noch weniger reguliert sind. Jugendliche bekommen also so oder so mit, was auf Social Media passiert.
Herr Babler, laufen wir Gefahr, wenn wir jetzt da auf die großen Plattformen abzielen, dass hier neue, vielleicht noch viel gefährlichere Plattformen daneben entstehen?
Ja, wir haben eine Vielfalt von Gefahren auf uns zukommen. Ich hoffe, es verstehen jetzt einige Leute, die mir immer erklärt haben, na, der freie Markt, doch global wird alles sich selber regeln und da darf man nicht einschreiten, wie wichtig das ist. Wir haben einen Schutzauftrag und da müssen wir eingreifen. Wir haben leider sehr tragisch gesehen, was passiert beispielsweise auch in Nischen, was denn im E-Shooter-Bereich mit den tragischen Auswirkungen, die wir in Graz erfahren haben aus diesen Bereichen. Wir haben eine Vielzahl von Formaten, die Reglements brauchen, die besser kontrolliert werden, wo es Bedingungen braucht. Also zuerst haben wir gesprochen über die Chancengleichheit auch von traditionellen Medien. Jetzt reden wir sozusagen genauso wichtig und fast nicht auch wichtiger in diesen Fragen, es schwieriger Wertung zu finden. Aber dass wir sehen, wir lassen diese Geschwindigkeit und einfach nicht zu, was da passiert. Wir müssen eingreifen und für dieses Eingreifen stehe.
Ich möchte es noch ein bisschen konkretisieren für die, die ja auch wirklich so unmittelbar betroffen sind, nämlich sowohl Eltern als auch Kinder und Jugendliche. In Australien immer noch erlaubt sind im Moment zum Beispiel WhatsApp, Facebook, Messenger und auch das Spiel Roblox, wo aber viele davor warnen, dass gerade diese Chat-Funktion auch so ein Einfallstor für Pädophile ist, also sehr umstritten. Gehören Ihrer Meinung nach auch WhatsApp und Roblox verboten?
Es braucht ein Regelwerk, das Kinder schützt. So einfach ist es. Und wenn die Expertinnen und Experten, Sie haben jetzt noch ein paar aufgezählt, wahrscheinlich würde jetzt jemand vom Fernseher sitzen und sagen, die anderen sind noch viel gefährlicher. Sie haben Chat-Funktionen angesprochen und die wissen wir, dass sie systematisch auch wirklich eine große Gefahr darstellen in dem einen Bereich, den Sie gesagt haben. Wir müssen einfach mit aller Expertise diese Regeln festsetzen. Immer aus dem Kinderschutzbereich und auf der anderen Seite in der Frage der Medienkompetenz alles tun, um Medienkompetenz zu stärken. Das Stärkste ist doch, wenn selbstbewusste, medienkompetente Menschen einfach überhaupt nicht anfällig sind für das. Also in diesem Gleichklang vorzugehen, das ist mein politischer Zugang, nicht nur ein sektorales Element herauszunehmen. Wir stehen in einem Wandel, der ist gefährlich, der hat Auswirkungen, wie wir das ja alle auch sehen leider. Und da muss man eingreifen. Und diese schnelle
Aber Sie
eingreifen
haben jetzt gesagt, ich habe willkürlich was rausgesucht. Also ich habe schon die rausgesucht, wo unsere Kinder, vor allem die Jungen, gerade sehr aktiv sind.
Es würde noch eine
sind,
Vielzahl
ja,
von mehr
ja,
geben. Ja.
Aber ganz konkret diese beiden. Es wäre für Sie denkbar, dass man auch hier sagt, wir brauchen einen Jugendschutz, wir brauchen ein Verbot für Jugendliche?
Es ist für mich denkbar und ich greife aber immer zurück auf die Expertise. Das mache ich einfach von Menschen, die sich tagtäglich genau mit diesen Plattformen beschäftigen, die genau die Expertise haben, zu wissen, was sind die gefährlichsten, wie können wir es am besten auch technisch schützen, ist ja auch oft eine technische Frage, die wir gerade in Europa ja schon erproben in manchen Ländern. Also es gibt ja schon Dinge, wenn wir über Social Media Altersbegrenzungen reden, die jetzt schon im Versuch sind. Wir werden das beste Modell einfach nehmen, zu dem stehe.
Gut, dann kommen wir noch einmal zurück zum Qualitätsjournalismus. Sie haben jetzt mehrfach betont, dass Ihnen der wichtig ist. Gleichzeitig begeben Sie sich aber auch in Konkurrenz mit heimischen Medien, indem Sie vergangenen Herbst einen eigenen TV-Sender SPÖ1 gegründet haben. Weshalb dieser Schritt?
Ja, nice. Es ist ein Informationskanal, der ein YouTube-Kanal der SPÖ gibt es wahrscheinlich auch schon seit vielen Jahren und vielen Vorsitzenden noch vor mir in einer Verantwortung. Was wir schon gemacht haben, ist, dass wir unsere Informationskanäle professionalisieren. Das machen wir mit sehr überschaubaren Mitteln, wie Sie wissen. Wir haben einen YouTube-Channel, wo wir sozusagen auch direkt kommunizieren können, auch mit den Menschen. Also es geht ja nicht um die Aufrufe auf YouTube, sondern was mit diesen Beiträgen auch in der Information. Das machen wir eigentlich schon sehr lange, dass wir Reden nehmen aus dem Parlament, in Pressekonferenzen, sie unseren Funktionären, Mitgliedern zu Verfügung stellen. Und genauso ist das aufgebaut. Ich hab schon die mediale Aufregung erlebt. Wir haben gewusst, was wir eigentlich wirklich machen. Aber ja, manchmal so diskutieren. Es ist eigentlich ein YouTube-Channel, wie Sie wissen.
Aber wenn Sie an den Journalismus glauben, weshalb braucht es dann so einen eigenen Sender mit der Anmutung eines journalistischen Formats, das es aber eigentlich nicht ist?
Wir haben eine Informationspolicy und ich habe in der SPÖ mal auch hier Verantwortung übernommen, sind ja 10, 15 Jahre zu beschweren, dass vielleicht die Kommunikation anderer Parteien da so stark sind in diesen Fragen, nämlich was damals noch Social Media, die zig Hunderttausende Euro da reingeschossen haben, die SPÖ nie gehabt hat, sondern nachzudenken, wie können wir mit bescheidenen Mitteln die Informationspolitik auch besser machen. Ist ja kein Widerspruch mit dem, weil ihr tagtäglich, wie Sie jetzt gerade gehört haben in dieser Sendung, dafür kämpfe, dass Medien sozusagen gute Überlebenschancen auch für die Zukunft haben.
Sie sagen, es ist kein Widerspruch, aber grundsätzlich gab es ja mal die Idee, dass man gesagt hat, Parteien kriegen in Österreich keine Rundfunklizenzen, damals als es noch terrestrisch gesendet wurde oder ausschließlich terrestrisch. Also dürfen keine Fernsehsender, keine Radiosender haben, um eben diese mediale Ausgewogenheit sicherzustellen. Das umgeht man jetzt, indem man diese Formate oder diese Sender eben nicht terrestrisch, sondern also nicht über Kabelsatellit ausspielt oder die Hausantenne, sondern über Internet und App. Von der Erreichbarkeit ist es nahezu das Gleiche. Jeder hat mittlerweile Internetzugang, jeder hat Smartphone. Geht da nicht dieser Gedanke verloren, dass man sagt, das, was man wie Journalismus aussehen lässt, soll auch Journalismus sein?
Ja, Sie machen einen Widerspruch auf, der überhaupt nicht da ist. Erstens sprechen wir von einer ganz anderen Zeit. Ich meine, in der zweiten Einbettung Ihrer Frage haben Sie es ja eh beantwortet. Wir sind nicht mehr im terrestrischen Bereich, sondern wir sind im Internetbereich und haben eine Kommunikation, die dort sehr stark stattfindet und sehr starke Rezipienten hat, nämlich die Bevölkerung und viele große Teile der Bevölkerung. Ganz einfach, jetzt kann man sozusagen dort nicht kommunizieren, was ich nicht empfehlen würde, weil wir auch sehr kritisch sozusagen auch reflektieren können über Dinge, die in diesen Welten auch stattfinden. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man den Kampf aufgibt, sozusagen alles zu tun, um auch Fakten einmal zu bringen, dann wäre das ein schlechter Ratgeber. Und zweites ist die politische Frage. Ich lasse es nicht wirklich vermischen. Also wie Sie sehen, Kämpfe mit Herzblut. Ich glaube, es ist so lange in der Zeit auch in Österreich gewesen, dass man so auch entschieden, ohne Inseratenmillionen, die man sozusagen oberflächlich schießt, einmal wirklich qualitätsvoll Konzepte aufstellt, Medienkompetenz fördert. Ich glaube, das spürt man jetzt auch in meiner Ressortverantwortlichkeit, dass das wirklich ein Kampf ist, den wir Tag für Tag führen.
Ich möchte trotzdem noch anhand eines anderen Beispiels festmachen. Ja, die FPÖ hat jetzt als neuestes Medienprojekt ihren Radiosender gelauncht, Austria First. Und FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker hat dazu gesagt, er wolle ungefiltert die politischen Inhalte direkt zu den Bürgern bringen. Das ist das genaue Gegenteil von Journalismus. Darf man das als Journalismus tarnen?
Jetzt müssen Sie die FPÖ fragen, ich setze mich damit nicht auseinander, ich habe es mir nicht runtergeladen, ich habe nur mitbekommen, dass viele Künstlerinnen und Künstler sagen, sie wollen da nicht vorkommen, ist auch ihr gutes Recht zu entscheiden. Also das kommentiere ich nicht, was die FPÖ macht. Ich will es auch nicht inhaltlich kommentieren, was da vorkommen wird wahrscheinlich.
Aber auch Ihr Medium Kontrast.at heißt jetzt nicht SPÖ-Plattform, sondern heißt Kontrast.at, ist jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennbar als ein Kommunikationskanal der Partei, obwohl Herausgeber und 100% für inhaltlich verantwortlich die SPÖ-Parlamentsfraktion ist.
Das ist eine Internetplattform, die Content produziert. Ja, so ist es einfach. Wäre komisch, wenn das nicht so wäre. Ganz ehrlich beantworte ich. Macht gute, gut recherchierte Artikel, aber sehr in einem politischen Segment. Und wenn Sie sagen, sind es natürlich auch SPÖ-Themen oder Themen der Gerechtigkeit wie in der Vermögensbesteuerung, wo sehr detaillierte Studien auch kommen für sehr interessierte Menschen, macht einen guten Job, finde ich.
Also finden Sie nicht bedenklich. Noch einmal kurz zurück zum Radio. Weil Sie sagen, das kommentieren Sie nicht, aber Sie sind Medienminister und das, was da passiert, wird jetzt rundherum schon kommentiert und zwar kritisch kommentiert. Finden Sie es unbedenklich, dass zwischen harmlosen Popsongs, die aber doch sehr emotional sind, plötzlich politische Botschaften gesendet werden, die ein ganz klares politisches Ziel haben?
Finde problematisch, wenn Sie mir darauf ansprechen, dass das als Radio sozusagen ein Format irgendwie kommt, wenn Sie das so wollen. Aber ich glaube, das ist ja der Punkt. Die Menschen wissen schon, dass sie in einem FPÖ-Parteiradio sind. Also die Menschen, die sich da ihre eigenen Programme runterladen, damit sie das konsumieren können, die App, die runterladen, die man da Austria runterladen
First
muss.
Austria First klingt nicht unbedingt politisch.
Ja, aber da dürfen wir die Menschen nicht unterschätzen. Wichtig ist, dass man Medienkompetenz stärken, dass man Dinge kritisch hinterfragt. Für das stehe ich, bin ja immer bereit, wenn jemand etwas von der SPÖ kritisch hinterfragt. Wäre, glaube ich, nicht sehr unkritisch, auch damit konfrontiert als Vorsitzender. Das ist meine Rolle. Das ist auch bei Medien gut so, dass sie kritisch hinterfragen, nicht die Presseaussendung gleich zu ihrem Titel machen und vice versa dann die Belohnung kriegen, dort wieder geteilt zu werden. Das ist nicht mein Konzept, sondern wir haben politische Verantwortung in dem Land. Wir haben aber auch Medien, die das Recht haben und für das kämpfen. Auch wenn es mich manchmal selber betrifft in der Auswirkung, aber die das Recht haben, eigenständig zu entscheiden, was stellen sie für Fragen, was hinterfragen sie, was checken sie ab, ob das wirklich so ist. Und das kommt ein bisschen verloren in solchen Formaten, die sie da tarnen als Radio, mag schon sein, ja.
Dann verraten Sie uns abschließend noch, Herr Babler, welche Medien konsumieren Sie und wie?
Ich konsumiere tatsächlich noch Printmedien. Ich habe das Privileg, dass ich noch Printmedien auch in meinem Büro natürlich als Medienminister habe. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, noch in einer Autofahrt, in einer Zugfahrt im Büro auch noch Printmedien zu konsumieren.
Und wie viel Zeit in den sozialen Medien, wenn wir jetzt auf Ihr Handy schauen?
Ist gar nicht so arg. Die Nutzungsdauer ist bei mir sehr stark nach unten gegangen.
Herr Babler, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Sehr gerne.